Moin! Wir haben Donnerstag, den 18. Februar 2021. Es ist ungefähr 5 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen SV Darmstadt, welches am Samstag um 13 Uhr angepfiffen wird. Heute zu Gast vom Lilien-Podcast Hoch und Weit ist Daniel. Moin Daniel!
Hallo liebe Zuhörerinnen des Millern-Tons vor dem Spiel. Grüße euch!
Ja, schön, dass du da bist. Du warst ja auch schon ein, zweimal Gast bei uns, deswegen kennst du unser Ritual am Anfang der Folge, ja. Deswegen kannst du dich ja einmal selbst vorstellen und dich ungefähr an den Fragen orientieren. Wer bist du, was machst du und warum Darmstadt?
Ja, ich hoffe, jetzt erzähle ich Ihnen nicht, das verwechsel ich meine Legenden nicht. Nein, also ich bin Daniel, bin wohnhaft in Stuttgart, bin seit 2016 Teil von Hoch und Weit, dem Lilien-Podcast und ja, so seit knapp 15 Jahren bei den Lilien dabei, als aktiver Zuschauer und jetzt habe ich den Rest wieder vergessen, aber das macht nichts. Falls ihr noch mehr wissen wollt, dann hört die anderen Folgen, wo ich dabei bin, auch nochmal. Da ist sicher noch mehr dabei.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, du bist auch Teil vom Hoch und Weit-Podcast. Ihr hattet da letztes Mal Markus Anfang zu Gast, wenn ich richtig informiert bin.
Da muss ich gleich sagen, nein, das ist wahrscheinlich die Kollegen von einem vom anderen Podcast, vom Darmstadt-Podcast. Also wir hatten als Prominenz bisher nur unseren Präsidenten da gehabt.
Ah, okay, dann muss ich das irgendwie auf Twitter falsch gelesen oder sonst was gesehen haben. Wann hatte die...
Ich kann es dir erklären. Ja. Und zwar war das, habe ich eine Frage in so einer, es ist jede Woche, sammelt das Medienteam des SV Darmstadt 98 unter dem Hashtag FragAnfang diverse Fragen zusammen aus Facebook, aus Twitter und legt sie dann dem Markus Anfang vor. Und ich hatte das Glück, meine aus dem Frust über die Niederlage gegen den Club von vor knapp 2 Wochen gestellte Unsinnsfrage, nämlich kann eine Negativserie eine Chance sein, dass die ausgewählt wurde? Daher kommt wahrscheinlich das Missverständnis von deiner Seite.
Und war seine Antwort denn, war sie in Ordnung?
In einem besten Sportler Alpha-Männchen Sprech gewesen. Ja, nur wenn du ganz unten bist, kannst du wieder aufstehen und durch den Sturm gehen. Wenn du weißt, was du schon alles erreicht hast, darauf kannst du stolz sein und all sowas.
Also waren es eher Floskeln, die aneinander gereicht
sind. Das ist ja auch natürlich eine total floskelhafte Frage, die ich so ein bisschen immer mal gerne so als Nonsens stelle, wenn irgendwas kommt. So, wenn die Social-Media-Abteilung irgendwas einsammeln wollen, dann ist es darf man nicht zu ernst nehmen, nicht zu hochhängen.
Wie ist es denn bei eurem Podcast? Du meintest ja gerade, dass ihr euren Präsidenten schon mal da habt, aber wie ist das in der Regel? Unterhaltet ihr euch sagen untereinander? Habt ihr auch mal Fans von anderen Mannschaften dabei? Wie sieht das bei euch aus?
Also wir sind eigentlich in der Regel unter uns, haben selten mal Gäste, was aber nichts heißen muss, dass wir gegen Gäste was haben. Es ist manchmal einfach scheuen wir den Organisationsaufwand, wenn ich ehrlich bin, also zumindest von meiner Seite. Aber ich ab und zu, wir hatten auch schon mal Fans von anderen Teams dabei. Das ist aber so ein bisschen Lust und Laune, muss ich da sagen.
Okay, ich habe gerade nach intensivem Stalking deiner Twitter-Seite herausgefunden, dass du auch Fan oder Supporter vom Celtic Glasgow bist. Und da wollte ich auch nochmal fragen, wie es dazu gekommen ist und ob du noch manchmal oder regelmäßig Spiele von denen besuchst.
Ja, also ich bin 1998, da zeige ich jetzt auch ein bisschen mein Alter, das erste Mal nach Glasgow geflogen und hatte dann ein verlängertes Wochenende gemacht mit einem Heimspiel gegen Dundee United. War natürlich für mich dann ein sehr prägendes, aufregendes Erlebnis. Die erste Berührung mit über die Fanszene von Celtic habe ich dann tatsächlich schon gehabt über das Übersteiger-Fans, in das ja regelmäßig oder ich glaube immer noch regelmäßig über die Geschehnisse dort in Glasgow berichtet.
Hast du denn über die Jahre noch ein, zwei Top- oder Flop-Spiele in Erinnerung, die du live im Stadion verfolgt hast?
Die meisten Spiele sind dann meistens die unbedeuteten Ligaspiele, aber ich müsste einmal überlegen, das war einmal 2006 ein 1-0-Sieg in Ibrox Park, da war ich dabei. Ja, und Flop-Spiele dann auch ein Spiel gegen die alten Rangers, was müsste 2007, 8, 9 gewesen sein. Da gab es eine 2-3-Niederlage. Und natürlich auch das letzte Heimspiel gegen die alten Rangers im April, Mai 2012, glaube ich, ein 3-0-Sieg. Das sind so die Highlights. Es sind eigentlich immer ganz nette Ausflüge. Und aufgrund eines Freundeskreises, den ich da auch habe, ist das eigentlich mehr so ein Freunde-Treffen-Wochenende-Event, wenn man so will, als es jetzt, das Spiel muss ich jetzt unbedingt sehen. Und wenn halt das Spiel reinpasst, dann nehmen wir es gerne mit. Und wenn nicht, dann gucken wir es mit den Freunden irgendwo zusammen.
Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich fliege auch öfter mal rüber oder gucke mir so Spiele von Celtic an. Ich kann natürlich nicht ganz mit 1998 mithalten. Ich glaube, mein erstes Spiel war 2004 oder 2005. Auch, ich glaube, ein Ligaspiel gegen Hearts oder so war das. Aber ich habe dann auch schon, oder meine beiden Tiefpunkte waren einmal ein Pokal-Halbfinale gegen Rangers, wo die noch in der zweiten Liga gespielt haben das letzte Jahr, nachdem wir in die vierte runter mussten. Da haben wir Celtic im Elfmeterschießen verloren.
Das war richtig. Beim Hampden Park, ja.
Genau. Ja, also im Hampden Park ist ja generell relativ cool. Das ist ja nicht so wie in Deutschland, dass sagen, ein Viertel Fans von der einen Mannschaft, ein Viertel von der anderen und Hälfte neutrale Zuschauer sind. In Schottland ist ja noch so, dass ja wirklich Hälfte-Hälfte ist. Also die eine Hälfte ist blau und die andere Hälfte ist grün. Das haben sie aber im Elfmeterschießen verloren und wo der letzte Elfer übers Tor ging, da waren schon drei Viertel aller Zuschauer, haben sich schon umgedreht und sind rausgegangen, weil sie natürlich nicht mit angucken wollten, wie die Rangers feiern.
Ja, klar.
Also. Aber das finde ich ist relativ, also das ist ja in Schottland, ist das ja gang und gäbe. Sobald Abpfiff ist und verloren ist oder auch vor dem Spiel, also man ist 3 Sekunden vor Anpfiff drin und wenn Abpfiff ist und man verloren hat, geht man sofort wieder raus.
Kann ich im gewissen Maße auch nachvollziehen. Also da ist bei mir auch wenig mit Ehre dem sportlichen Sieger erweisen und so weiter. Das ist jetzt im Glasgow Derby dann ein bisschen eine andere Welt, sagen wir mal so. Ja. Wenn jetzt Darmstadt gegen Kiel in einem Elfmeterschießen rausfliegt im DFB-Pokal, dann ist das eine andere Sache natürlich.
Ja, ich hatte noch zwei Highlight-Spiele, und zwar wo Celtic gegen Barcelona gewonnen hat 2012 nach dem 125-jährigen Jubiläum. Da hatte ich das Glück, im Stadion gewesen zu sein und auch ein Auswärtssieg im Ibrox. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da haben die, glaube ich, 5-1 gewonnen. Das war mit der höchste Auswärtssieg von Celtic im Ibrox. Da hatte ich auch das Glück, im Stadion zu sein. Aber es ist ähnlich wie bei dir. Es ist halt auch einfach das ganze Wochenende. Wenn man ein langes Wochenende rüberfliegt, ist es sozusagen nicht nur das Spiel, sondern das ganze Wochenende Bekannte treffen, in Pub gehen, mit Leuten schnacken. Das gehört ja mit dazu. Aber wir wollen jetzt ja nicht über Celtic Glasgow, sondern ein bisschen über Darmstadt reden. Anfang der Saison war ich fürs AFM-Radio im Stadion und konnte da euren Stadionumbau ein bisschen betrachten.
Ja.
Das war, wo wir waren, da waren wir auf der neuen Gegengrade und da wurde die neue Haupttribüne gerade gebaut. Ich glaube, da waren die Fundamente oder so gemacht. Ist da im letzten halben Jahr noch irgendwas passiert, vorangekommen?
Überlege gerade, also dann müsste dann die Haupttribüne schon abgerissen worden sein, die alte.
Die war schon komplett weg.
Ja, ich glaube, da legen sie jetzt gerade noch Fundamente. Ich kann sie jetzt aber auch nicht genau sagen. Also es sah jetzt die letzten Wochen irgendwie gleich aus, aber ich möchte da jetzt auch niemandem zu nahe treten. ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich weiß, es wird geschafft, es wird gemacht und wir sind dann auch im Sommer nächsten Jahres fertig mit, wie sagt man so schön, allen Anschlüssen legen und so weiter. Aber es zieht sich noch ein bisschen.
Sollen denn die beiden Tribünen hinter dem Tor, das sahen so wie Provisorien aus, sollen die erstmal so bleiben? Sollen die danach auch noch gemacht werden? Weißt du, wie da der Plan ist?
Die sollen erstmal noch bleiben.
Okay.
Das ist auch das war früher oder war es so, dass du quasi über so das sind ja Stahlrohrtribünen und das ist ja in die alten flachen Kurven hinter den Toren sind die so aufgebaut worden. Und wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ist jetzt erstmal, also du bist dann quasi über so eine Stahlrohrfläche drüber gelaufen, Bodenfläche. Und das ist jetzt, haben sie das irgendwie betoniert. Also scheint irgendwie so halt zu gehen, dass man das betonieren kann. Und es soll auch bessere Wasser- oder Wasseranschlüsse haben sie gelegt. Also da haben sie das Provisorium ausgeprovisorisiert, aber es bleibt erstmal beim Stahlrohr hinter den Toren.
Okay, und der Anstoß für den Neubau war, sagen, mit, dass ihr einmal in die erste Liga aufgestiegen bleibt und auch einmal drin geblieben seid? Oder wolltet ihr generell neu bauen? Das hat sich jetzt ergeben, weil ihr größer werden musstet, weil ihr euch sowieso modernisieren wolltet?
Na, das waren DFL-Vorgaben, die ironischerweise auch unser Präsident angeschoben hat. Nämlich, es ging die alte Gegengerade, muss überdacht werden, muss ein Dach haben, sonst darf sie nicht geöffnet werden. Das Stadion war eh marode oder halt aus der Zeit gefallen, sagen wir mal so rum. Und deswegen musste da alles erstmal gemacht werden. Im ersten Anlauf wurden dann halt diese beiden Tore, also das in der ersten Bundesliga-Saison 2015, glaube ich, 16 war das. Da haben wir noch eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dann nochmal eine Ausnahmegenehmigung. Und aber es wurde halt darauf hingearbeitet, ihr müsst jetzt was machen, sonst war es das dann. Sonst könnt ihr in Frankfurt spielen oder Mainz, ihr könnt es euch dann aussuchen. Aber nicht mehr, also es muss da was gemacht werden, das Stadion muss fit gemacht werden und nicht nur ertüchtigt. Und lange Rede, kurzer Sinn, endgültiges K.O.-Kriterium war halt auch, dass ohne überdachte Gegengerade kriegst du gar keine Lizenz mehr. Und dann hat alles so langsam seine Fahrt aufgenommen und hat dann hinter den Toren angefangen. Dann hat man knapp 18 Monate danach dann die neue Gegengerade gebaut, inklusive Gästeblock, der sich dort befindet. Der hat sich auch räumlich nicht geändert, im Gegensatz zu früher. Ist nur offenbar ein bisschen, ist nicht mehr so weitläufig wie im alten Stadion oder in der alten Bauweise. Und jetzt hat man halt dann noch die Haupttribüne inklusive Logen werden da gebaut. Einfach auch, um, das heißt, wie es so schön heißt, konkurrenzfähig zu sein mit den Erlösen im VIP-Bereich.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Wenn du Lust hast, könntest du ja vielleicht einmal grob euren Saisonverlauf beschreiben, der ja auch so ein bisschen eine Achterbahnfahrt war und ihr ja auch eher tendenziell noch unten mit drin steht, auch wenn es jetzt in der Zeit ein bisschen besser geworden ist.
Ja, es war, wie sagt man denn, es gibt wenig sehr gute Spiele, es gibt wenig sehr schlechte Spiele, es gibt viele mittelmäßige Spiele, es gibt, also es ist wirklich der graue Durchschnitt, den wir diese Saison haben, den wir auch ein bisschen gewohnt sind. Es gibt aber auch halt viele Spiele, wo man denkt, ja, da reißen sich halt viel Arbeit mit dem Arsch wieder selber ein. Viel durch individuelle Fehler verschuldete Gegentore. Also wirklich, das ist jetzt nicht nur ein bisschen tief gestapelt, das ist vor zwei Wochen dieses kuriose Eigentor von Nikolai Rapp gewesen, der in der letzten Sekunde den Ball über den rauslaufenden Torhüter hinwegköpft. Also es ist immer so eine Perlenschnur an Kuriositäten und Quatschgegentoren, die sich durch die Saison ziehen. Und das ist halt, die Mannschaft kann, wenn sie auf dem Platz ist, ist sie besser als Platz 12, die sie hat, aber sie bringt die Leistung nicht, die man da braucht, um auch wirklich, ich will jetzt noch nicht mal Top 6 reden, aber um Top 9 da irgendwie mit rumzukrebsen im Moment. Es geht auf und ab und ich könnte jetzt auch wirklich nie sagen, wie es denn so starten soll oder was ich jetzt so richtig davon erwarte, wie wir jetzt am Samstag da rangehen, also mit einem. Dafür ist es eine echte Wundertüte zurzeit. Die Saison zieht sich einfach so durch.
Hattet ihr mit Markus Anfang euch ein bisschen mehr erhofft oder mehr Kontinuität oder wie seid ihr so da rangegangen vor der Saison?
Also es war schon klar, dass Markus Anfang ein bisschen jetzt kein Paradigmenwechsel ist, aber so die Herangehensweise, wie Fußball gespielt wird, die wird halt anders werden. Darmstadt ist selten der schöne Ball zu Hause gewesen und Markus Anfang steht ja hier für offensiven Fußball, der durchaus im Hurra-Stil endet. Dafür, das siehst du auch an manchen Ergebnissen, die wir da haben. Wenn es passt, dann ist das einfach natürlich, dann gewinnst du auch mal 4-0 in Fürth, die damals auch schon oben waren. Aber die Mannschaft ist noch nicht so weit, dass sie den Fußball, den Markus Anfang spielen möchte, in der Weise übernehmen oder annehmen, adaptieren kann, dass es für 90 Minuten wirklich reicht. Ich habe mir gedacht, als ich das gehört habe, dass Markus Anfang kommt, das ist wahrscheinlich für ihn ein guter Wechsel. Er war ja in Köln rausgeschmissen worden und dann ja doch ein knappes Jahr dann auch vereinslos. Und ich denke mal, dass er braucht für seine Arbeit, für den Fußball und für diesen Wechsel in der im Denken, brauche er einfach ein ruhiges Umfeld. Oder da sind so Köln oder in Hamburg ist wahrscheinlich ähnlich, da ist es zu viele Medien, die dir irgendwie reinquatschen oder zu viele Leute, die irgendwo was meinen, sie hätten was zu sagen. Und denke, für sowas ist das, was ist für seine Arbeit sicher wichtig, dass er bei uns eine relative Ruhe hat. Das sieht man auch an den Pressekonferenzen, da wird jetzt nicht kritisch nachgehakt oder ähnliches, sondern man fragt halt ab, ja, wie sehen Sie das nächste Spiel, wer ist verletzt und ja, das war so ungefähr. Das sind so 10 Minuten Pressekonferenzen, die sich aus den gleichen Floskeln speisen. Das ist übrigens aber auch kein Unterschied zu seinen Vorgängern wie Dirk Schuster, der ungefähr auch immer das Gleiche gesagt hat, oder Dimitrios Kramotsis, die sich da in der Fragestellung und in den Antworten ist das alles immer das Gleiche eigentlich. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Markus Anfang hat auch ein bisschen abgerückt von seiner ursprünglichen Idee des Fußballs und ein bisschen an die Mannschaft geupdatet, sage ich jetzt mal. Es sind trotzdem immer noch Wackler drin, für die er natürlich jetzt nichts kann. Die Idee ist nicht schlecht, aber wir brauchen noch eine Saison. Oder die Saison brauchen wir mindestens noch und natürlich vielleicht noch ein, zwei Spieler auf einem höheren Niveau.
Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, weil sagen Markus Anfang ist ja, wie du schon gesagt hast, bekannt für sein Spektakel- und Offensivfußball. Ich glaube, ihr habt doch sogar noch trotzdem noch nach uns oder die 7. beste Offensive. Mhm. Aber grundsätzlich findest du den Philosophiewechsel mit dem Trainerbau im Verein, findest du, dass das oder mal notwendig war? Weil euer Podcast heißt ja bestimmt auch nicht ohne Grund hoch und weit. Und die letzten Trainer mit Schuster, Frings und Kramotzes, das hast du ja auch schon angesprochen, da war ja auch eher erstmal die Null stehen und dann mal gucken, was nach vorne geht, das Motto.
Also ja, das Hoch und Weit hat sich wirklich aus der ersten Erstligasaison oder beziehungsweise dem Fußball auch davor gespeist. Das war so schon schon wieder so ein Take darauf, wie wir halt da durch die Liga gewurstelt sind, wenn du so willst, weil sich alle aufgeregt haben. Da wird ja nur gefoult und die schinden Zeit und es sind doch nur Standards, Kopfballtore nach Standards und so weiter und so fort. Und das ist immer eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Gegner sich nicht über ihre Leistung mokieren, weil die so schlecht war, sondern weil der andere Gegner die alle Trick 17, die es gibt, aus dem Buch rausgeholt hat.
Ja, ich habe da auch noch eine Sache im Kopf. Das war in der ersten Liga vor dem das letzte Spiel vor dem Spiel gegen Bayern. Da hatten ja fünf Spieler waren gelb gesperrt und die haben irgendwie alle in den letzten 15 Minuten noch durch Zeitspiel meckern oder sonst was noch die fünfte Gelbe geholt.
Ich dachte, das war auch so, gerade als es so die Zeit aufkam, ja, das Bayern, das ist ja nur noch ein Bonusspiel und eigentlich scheiß drauf, wenn hol dir jetzt die Gelbe ab, fehlst du nächste Saison. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir dann sogar, das war müsste jetzt vor 5 Jahren gewesen sein, in dem Dreh rum, da waren wir dann zur Halbzeit sogar 1-0 vorne durch Sandro Wagner. Ja, das war fantastisch. Also schon eine lustige Sache, aber das ist halt auch Dirk Schuster, der muss halt, der holt sich seine Stärken, der spielt halt wirklich dann, der adaptiert dann das so und holt halt aus den Leuten unheimlich viel raus und setzt dann halt auch seine Taktik so um, wie er weiß, so hat er am meisten Erfolg.
Ja, ich weiß, das hatte ich damals auch noch im Kopf. Da haben schon alle gesagt, dass ihr das Spiel abgeschenkt habt und habt es dann halt nur 2-1 verloren und sogar noch 1-0 geführt.
Genau.
Wir können auch einmal kurz zurückgucken. Ihr habt ja Schuster dann vor 2 Jahren oder so nochmal zurückgeholt.
Also ja, vor 2,5 ungefähr.
Vor 2,5. Ja, ja. Warum würdest du sagen, hat das nicht nochmal so geklappt wie im ersten Anlauf?
Ja, es hat zumindest so weit geklappt, dass er den Abstieg verhindert hat. Also es war Nachfolger von Thorsten Frings, der ähnlich offensiv gespielt hat wie zum Beispiel Markus Anfang, aber der Pech hatte mit Verletzung, aber auch beratungsresistent war im Endeffekt. Und dann kam Dirk Schuster, der in einem absoluten Kraftakt dann auch die Mannschaft auf Kurs gebracht hat und wir dann im letzten Spiel auch sehr glücklich gegen Aue gewonnen haben und den Klassenerhalt damit besiegelt hatten. Und dann fehlte aber so ein bisschen, so dann war die Luft raus irgendwie. Du hast gemerkt, der war jetzt eigentlich nur geholt, um Feuerwehrmann zu sein. Aber der konnte dann aber nicht mehr so die richtigen die Impulse setzen. Da war die Mannschaft auch schon wieder ein bisschen gelähmt. Also da war der Elan weg, da kam keine Impulse, so als ja, da ist eigentlich fertig mit, wenn du auf Arbeit vielleicht ein großes Ziel hingearbeitet hast und hast es gerade so erreicht. Und dann hast du auch erstmal die Luft raus. Und so war, glaube ich, auch dann das zum Ende hin die zweite Amtszeit von Dirk Schuster, der dann abgelöst wurde von Dimitrios Gramotzes, genau. Der eigentlich ganz okay war. Ich bin zwar auch nicht so ein Fan von ihm gewesen, aber der Erfolg gibt ihm da natürlich recht. Und da war auch gute Ansätze gezeigt, also auch ein bisschen in Weiterentwicklung der Mannschaft, also nicht nur hoch und weit. Ja, er hatte gute Ansätze gehabt. Warum es da schlussendlich hing, ist für mich immer noch so ein bisschen, da weiß ich nicht, welche Seite der beiden Parteien ich mich jetzt da hinstellen soll. Böse Gerüchte, böse Zungen, so wie ich sagen, natürlich der sportliche Leiter, Sportdirektor Carsten Wehlmann wollte halt seinen alten Kumpel aus Kieler Zeiten, das ist Markus Anfang, installieren und wollte halt irgendwie Gramotzes so weit bringen, dass die angebotenen Konditionen so frech sind, dass er da gar nicht unterschreiben kann. Auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, jetzt ist Gramotzes auch schon wieder seit Sommer ohne Job und kam jetzt noch nicht so richtig unter. Er wurde mal gerüchtehalber bei Schalke gehandelt, die dann Manuel Baum geholt haben. Aber im Moment hat sich da jetzt auch noch nichts ergeben auf dem Trainerkarussell für ihn. Also vielleicht ist es so, vielleicht geht es am Ende gut aus für den Verein. Ich hätte Gramotzes mehr als ein Jahresvertrag Verlängerung angeboten, weil die Ansätze durchaus da waren. Das hat man dann besonders nach dem Restart im Frühjahr gesehen, wo es, glaube ich, nur 2 schlechte Spiele gab und alles andere eigentlich ganz passabel war. Ich glaube, da haben wir gegen euch auch 4-0 gewonnen oder 4-1. Das sah eigentlich ganz gut aus, also als hätten sie sich so langsam dann wirklich gefangen und die Mannschaft auch so wieder konstant, und das ist halt auch bei uns ein großes Thema, konstant gute Leistung oder ordentliche Leistung, dass die da was abgeliefert hätten. Und jetzt hat man dann halt quasi erzwungen, den nochmal noch einen größeren Umbruch zu machen. Mit dem halt von der spielerischen Art und Weise, wie du ans Spiel rangehst.
Ja, jetzt habt ihr im Winter auch nochmal einen neuen Spieler geholt. Christian Clemens von Köln. Ich glaube, 1-2 Spiele hat er auch schon gemacht bei euch. Wie war er so in den ersten Spielen? Wie macht er sich so?
Ja, ein bisschen unauffällig für mein Empfinden. Er hat sicher ein Talent, aber er hat sich jetzt noch nicht so aufgedrängt, dass du denkst, oh, gut, dass er jetzt schon da ist.
Okay. Und ich glaube, da kam heute oder gestern die Meldung, dass ein Spieler von euch noch höchstwahrscheinlich nach Südkorea wechseln wird.
Jawohl, das ist auch, glaube ich, ziemlich bestätigt. Er wird zumindest am Samstag nicht dabei sein. Und wie Markus Anfang sagt, kann ich gerade zitieren, Der Wechsel von Paek Sung-ho ist in den letzten Zügen. Den Namen Cheobung Hyundai FC oder sowas. Dorthin wird er wohl wechseln. Es hat für ihn den Vorteil, dass er seinen Armeedienst dadurch verkürzen kann. Er kann in der Heimat spielen und wir kriegen offenbar noch eine gute Ablöse, was in diesen Zeiten durchaus gern gesehen ist. Ein von den Veranlagungen technisch feiner Spieler, wenn auch, ja, fehlt vielleicht ein bisschen die Robustheit, Körperlichkeit für die zweite Liga, auch wenn das jetzt wieder so eine Floskel ist. Aber eigentlich war ich schon Fan von ihm. Ein bisschen schade ist es dann doch schon, dass er geht. Ist halt mehr so ein feiner Fuß.
Ja, das mit dem Wehrdienst in Südkorea ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, Heung-min Son hätte den auch eigentlich mal machen müssen, aber ich glaube, weil er dann in Olympia mitgespielt hat und Bronze geholt hat, dann musste er doch nicht antreten. Das ist immer ganz... Und
wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es gibt wahrscheinlich Fußballexperten unter den Hörern hier, dann wird der Armeedienst verkürzt, wenn er Olympia spielt. Und das wäre jetzt die Chance für Paek, da jetzt nochmal ins Olympiateam reinzukommen, weil die nur Spieler holen, die in Südkorea oder berufen, die in Südkorea spielen. Ich kann das völlig nachvollziehen. Ich finde es natürlich ein bisschen schade. Es kann auch ein guter kreativer Kopf des Spiels sein. Hat es nicht immer aufblitzen lassen, hat es ein bisschen nicht so immer gebracht. Ist ein guter Kumpel im Team von Serdar Dursun, der Stürmer Nummer 1 bei uns.
Ja, das ist sozusagen das Blöde für euch ist ja, weil das Transferfenster da ja noch bis zum 31. März auf hat, dass ihr sozusagen jetzt keinen Ersatz mehr holen könnt.
Ja, da muss man sagen, in dem Bereich, in dem offensiven Mittelfeldbereich.
Habt ihr genug?
Gibt es schon ein bisschen eine Qual der Wahl, wenn du so möchtest. Ja. Und da haben wir noch in der Winterpause einen ausgeliehen von, ich glaube, die Grasshoppers waren aus Zürich, Samuele Campo, der sich als echten Zehner bezeichnet, muss man auch, aber auch noch nicht gespielt, muss man schauen, was er so verspricht. Er verspricht viel und was er so bringt. Also das ist jetzt so der Mannschaftsteil, wo ich auch sagen würde, gut, das ist in Ordnung, da kann man mal auf einen verzichten, besonders wenn dabei eine Finanzierung, ist ja leider so, dass man jetzt wirklich da auch als Verein aufs Geld gucken muss, wenn es da schon mal ein bisschen was bei rumkommt für den Verein auch.
Ja, und sehr spannend wird es bei euch ja im Sommer, du hast ihn gerade schon angesprochen, euer Top-Stürmer und Zielspieler Dursun, der Vertrag läuft aus. Ja. Habt ihr da noch Hoffnung, dass er verlängert und bleibt, oder ist es schon ziemlich sicher, dass er im Sommer den Verein verlassen wird?
Ich glaube, das ist zu 98% sicher, dass er den Verein verlassen wird. Es ist schade. Es ist so ein bisschen so ein Zweitliga-Slatan.
Das ist sehr witzig.
Ich bin ein großer Fan. Er kann dich begeistern, aber er kann dich auch frustrieren ohne Ende. Und im Moment hat er, glaube ich, seit 6 Wochen nicht mehr getroffen. Das nagt an ihm und du merkst es dann auch manchmal in ein paar Situationen. Jetzt will er das Tor erzwingen. Und hoffen wir mal. Ganz aufgegeben habe ich es nicht. Er hat das große Ziel, in der türkischen Nationalmannschaft zu spielen. Er ist jetzt 29, also wird 30 demnächst, sage ich jetzt einfach mal, im Jahr 2011. Und er hat halt noch diesen großen Traum Nationalmannschaft. Er war im Sommer offenbar schon, im Sommertransferfenster schon kurz vor dem Wechsel zu Derby County of all places. Hat auch keiner so richtig, also da gab es wohl schon weiterführende Verhandlungen, hätte jetzt aber auch keiner verstanden, warum da jetzt der Draht in die türkische Nationalmannschaft kürzer ist. Da wäre es wahrscheinlich dann eine Geldsache gewesen. Ja, also er ist eigentlich jedem Transferfenster war schon immer ein Thema gewesen, weil er halt auch, wenn man jetzt von dieser 6-wöchigen Durststrecke absieht, weil er eigentlich auch regelmäßig seine Tore macht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er jetzt schon hat. Ich glaube, ist er jetzt schon 2-stellig oder hat erst 9? Aber wenn du das abziehst, dann hat er ja schon eine gute Quote. Und selbst jetzt wo er nicht getroffen hat,
ja,
passt das ganz gut. Also, aber es wird wahrscheinlich sehr schwer werden, ihn dann nochmal über den Sommer hinaus zu sehen. Ah, ich hab's ja gerade. 20 Spiele, 9 Tore. Wenn du jetzt nur die 6 abziehst, dann waren das natürlich 14 Spiele, 9. Das ist natürlich eine Top-Quote für die zweite Liga. Und er bringt so viel mit. Also er kann Mannschaftslinie spielen. Er kann die auch Chancen auflegen. Er war jetzt auch eiskalt vorm Tor. Es ist einfach, er ist schon ein fantastischer Spieler.
Ja, ich habe letztens eine sehr interessante Statistik gelesen, die euch vielleicht ein bisschen Hoffnung macht gegen uns, dass wir gegen St. Pauli treffen immer die Stürmer ganz oft regelmäßig die Stürmer oder die Top-Torjäger vom jeweils anderen Verein gegen uns. Vielleicht schafft das ja seine Serie gegen uns zu beenden. Das wäre ja so ein bisschen typisch.
Ich danke dir für diese aufmunternden Worte. Ja.
Ich fand es aber auch sehr witzig. Dursun habe ich irgendwann, wo wir in Darmstadt waren, habe ich ihn auch schon mal als Zlatan Ibrahimovic der zweiten Liga bezeichnet. Das finde ich gut, dass ihr ihn auch so, weil also von seiner ganzen Art, auch wie er sich bewegt, wie er spielt, das passt irgendwie alles. Passt alles. Ja, der Zlatan für den kleinen Mann.
Genau.
Ja, auf wen sollten wir denn jetzt am Samstag noch achten, außer auf Dursun? Auf Kempe mit seinen Standards oder wird sie nochmal auf jemanden
gucken? Ja, natürlich Kempe mit seinen Standards hängt aber auch ein bisschen durch seit der kurzen Winterpause irgendwie. Ein bisschen der Form hinterher. Ich glaube, Matthias Honsack ist vielleicht noch auch im Offensiv links, spielte ein Mann, der viel verspricht, wie so vieles bei uns und wenig hält. Er ist wahrscheinlich der schnellste Mann Österreichs auf die ersten 30 Meter, also ein athletisch sprintstarker Außenflügelspieler, der halt aber auch typisch Flügelspieler seine Schwächen im Torabschluss hat, der halt wirklich aus besten Positionen die Dinger nicht reinmacht, aber dann natürlich die schweren. Aber die kommen halt nicht so oft wie die leichten Dinger. Er kann aber auch ein Spiel entscheiden. Und ich habe da immer noch die Hoffnung, dass er hier einer der Spieler sein kann, die euch da die Probleme bereiten am Samstag.
Er hat ja auch letztes Wochenende das Siegtor gegen Osnabrück gemacht. Mhm. Wie wichtig war denn erstens der Sieg gegen Osnabrück und auch nach den Nackenschlägen, die du schon angesprochen hast, das kuriose Tor in Nürnberg, das, ich glaube, 90+7 in Regensburg und das Pokal aus gegen Kiel, wie wichtig war das jetzt letztes Wochenende, der Sieg gegen Osnabrück?
Ja, unheimlich. Das war einfach, ich glaube, für die Moral wichtig, so mal tief durchzuatmen, endlich 3 Punkte. Das ist Osnabrück natürlich auch ein Mitkonkurrent sagen wir so, wenn wir jetzt da nicht gewonnen hätten und dann kommt, wenn man sich dann den Spielplan anschaut, dann kommt ihr mit als wirklich formstarkes Team, das auch eigentlich viel weiter nach oben gerankt werden muss, dann wäre man halt echt in die Bredouille gekommen. Und ich glaube, da hätte ich nicht zu viel verraten, da wäre es für Markus Anfang ganz unangenehm geworden, weil aber so war das natürlich auch moralisch ganz wichtig. Da hält Marcel Schuhn kurz vor Schluss noch keinen unhaltbaren, aber mit einer schönen Parade hält er uns den Sieg fest. Das sind natürlich mental wichtige Spiele. Also das war ein mental wichtiges Spiel, um da wieder rauszukommen. Das ist natürlich schade. Im Elfmeterschießen ist es ein blödes Ding. In der 97. Ausgleich, da hätte man eigentlich auch schon allein in der ersten Halbzeit 2-0 führen können in Regensburg. Da hat auch Honsack ein blödes Ding versemmelt natürlich. Das ist natürlich so ein richtig schöner Sieg zum Durchatmen gewesen und man guckt halt auch dann trotzdem nach unten. Das ist auf Platz 16, sind es glaube ich 7 Punkte. Das hilft halt enorm und ich habe gesagt, nach dem Nürnberg-Spiel, gut, die nächsten 2 entscheiden und da holt man, wenn man da mindestens 4 Punkte holt, ist es schon gut gelaufen, aber ein Sieg muss da mindestens her.
Aber einen habt ihr ja schon.
Ja, aber 4 Punkte ist ja optimal. Ja. Also, nee, 6 eigentlich. Aber weil dann kannst du sagen, ist die Saison zwar noch nicht gelaufen, aber dann die nächsten Spiele, ich glaube, da kommt KSC, Paderborn, das sind alles auch so Teams, wo man sich dann auch ein bisschen, vielleicht auch unbewusst so ein bisschen dann sagt, oh, das besonders nach so einem Negativlauf, das hat die Mannschaft nicht drauf. Ja, wenn du guckst, also KSC, Paderborn, Aue, da würde ich jetzt spontan sagen, als bei nächsten Gegnern nach euren, Das wird schwer, wenn du die beiden Spiele jetzt, wenn du da ohne Sieg rausgekommen wärst, jetzt gegen Osnabrück und St. Pauli, da wäre es halt unheimlich schwer geworden, weil zum Schluss ist es wirklich eng. Da kommen nicht mehr so viele Teams, wo du denkst, dass da kannst du eigentlich optimistisch sein, dass es einen Sieg gibt.
Fallen Samstag irgendwelche Spieler bei euch noch aus? Ich weiß nur, bei uns sind es noch die Langzeitverletzten Avevor, Buchtmann und Rio Medici. Und Smith, der ausgewechselt werden muss in der 46., der ist bei uns wieder fit. Könnt ihr aus dem Vollen schöpfen oder hat sich da zum letzten Wochenende noch irgendwas getan?
Da hat also, da haben wir vor allem auf rechts hinten Probleme. Matthias Bader, ehemalig Köln und KSC, fällt definitiv aus. Sein Ersatz, Patrick Herrmann, lange Zeit bei Holstein Kiel hat er gespielt. Ja, vielleicht auch so ein Spieler, auf den ihr achten solltet, nämlich das ist nämlich der absolute Schwachpunkt im Defensivverbund. Der steht, wackelt, ob er spielen kann. Und dann haben wir noch den von dir angesprochen, Christian Clemens, hat auch Training abgebrochen, kam heute in der PK raus. Muss man abwarten, ob es für Herrmann und für Clemens langt.
Okay, was?
Also deswegen, ja, ist noch nicht alles so sicher, wie man da aufgestellt sein wird.
Was erwartest du denn für Samstag? Ich meine, wir haben jetzt beide die letzten Spiele gewonnen, haben beide 25 Punkte, 7 Punkte vom Relegationsplatz, beide offensiv sehr stark. Erwartest du ein Feuerwerk, offenen Schlagabtausch oder doch irgendwas anderes?
Also ich erwarte, dass ihr mindestens ein Tor schießt. Das müsste eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche sein, weil wir defensiv sehr, sehr schlecht stehen. Im besten Fall, da bin ich jetzt aber auch ganz ehrlich, wird es ein 2-2 werden oder sowas. Ich glaube es nicht. Dafür habt ihr einfach jetzt den Lauf und habt vorne halt eine echt gute Qualität an Spielern. Nehme aber auch an, dass wir dichter hinten drin stehen werden, kompakter stehen werden, einfach um da jetzt nicht vollends reinzulaufen.
Ja, der Unterschied ist bei uns echt im Vergleich zur Hinrunde nicht, dass wir uns mehr Chancen herausspielen, sondern dass wir sie einfach viel effektiver nutzen. In der Hinserie haben wir irgendwie, glaube ich, 15 Schüsse pro Tor gebraucht und jetzt brauchen wir nur noch 5 Schüsse pro Tor. Das macht dann halt echt einfach einen Unterschied, wenn du jetzt einen Burgstaller vorne drin hast, der einfach jedes Spiel ein Tor macht. Ja. Das macht dann halt einfach echt den Unterschied aus und schlussendlich auch die Punkte aus.
Ja, also fantastischer Transfer. Hat jetzt ein bisschen gebraucht, aber er ist...
Er war am Anfang relativ lange verletzt.
Auch noch verletzt, ja, deswegen. Aber
ja, und dann, das hat sich ganz wo das Wintertransferfenster geöffnet hat, dann haben wir noch ein, zwei neue geholt und dann kam Burgstaller zurück. Das war irgendwie wirklich wie so einmal ein kompletter Neustart. Und jetzt haben wir aus den letzten 6 Spielen haben wir ja 5 gewonnen. Also das läuft echt richtig gut. Und wenn man so einen Lauf hat, dann muss man den wirklich auskosten und mitnehmen, weil wir haben auch Spiele in Heidenheim und in Hannover gewonnen, zu Hause gegen Kiel, ein Punkt, wo du in der Hinrunde gesagt hast, oder wie du jetzt gesagt hast, dass ihr gegen Karlsruhe und wo ihr noch spielt, dass man da nichts holt, dann haben wir echt einfach immer gewonnen oder einen Punkt geholt. Das macht halt echt einen Unterschied, wenn du mal in so einem Lauf bist, dann kannst du echt gefühlt überall punkten und jeden schlagen.
Ja, ich habe ja noch, jetzt muss ich mal gucken, wie es lang funktioniert. Ja, also Markus Anfang wartet auch noch auf einen Sieg gegen St. Pauli mit dem SV Darmstadt bzw. mit Kiel. Hat es bisher nur geschafft, mit dem ersten FC Köln euch zu besiegen. Oder? Das war ja ein bisschen außer Konkurrenz mit dem Kader und dem Geld, das sie damals zur Verfügung hatten.
Aber die haben uns damals am Millerntor, die haben uns da so an die Wand gespielt. Die haben jedes Mal, also Aufbau über die Viererkette, vertikal 30 Meter nach vorne und Überzahl gegen uns. Also wenn das sagen, das Spielermaterial hat, dann ist es natürlich hinten anfällig, aber was die da offensiv für eine Kraft entwickeln, das ist echt beeindruckend. Ja,
also ich glaube gegen so, das kann auch klappen, das hat auch schon geklappt. Also du gewinnst in Fürth ja auch nicht 4-0 mit Glück, sondern das war wirklich fantastisch gespielt und ein gutes Spiel gewesen. Also da kannst du wirklich nicht meckern. Und Darmstadt ist mal bekannt dafür, dass man gerne mal knoddert, heißt das lokal, in der Lokalsprache, also gerne mal ein bisschen motzt und meckert. Das ist Lebensart dort, aber auch ein bisschen. Es ist einfach Ich sag's mal hier, da fällt es vielleicht nicht so, fällt es nicht so auf, mein Eindruck von Markus Anfang. Wenn du dann Interviews von ihm nachliest, dann ist oft mal, hab ich das Gefühl, der Unterton ist, ja, kann ich ja nichts dafür, wenn die Mannschaft meine Taktik nicht umsetzt und so einen Scheiß spielt. Das finde ich dann aber auch nicht gerecht, da musst du halt ein bisschen gucken, wie kannst du es denn machen, dass du einen Erfolg hast, auch ohne, dass du Simon Terodde oder sonst irgendwas vorne rumstehen hast, ja? Was weiß ich, welche Spieler die damals noch hatten, ja, ohne dass du mit 10 Millionen Euro da Spieler einkaufst in der zweiten Liga.
Ja, das hatten wir.
Das fehlt mir, da fehlt mir einfach ein bisschen, also der Ansatz zu denken, ja, vielleicht ist es dann, wenn ich jetzt nur so und so und dann kriege ich nur drei Leinen noch dazu, dann müssen wir halt so und so spielen. Da fehlt mir so ein bisschen die Einsicht, sagen wir mal so, obwohl er die bestimmt hat. Also ich habe aber nichts gegen ihn persönlich, bevor es wieder jemand falsch versteht.
Ich hatte mal das Glück, bei einer Taktikschulung von Ralf Gunesch, einem ehemaligen Spieler und jetzt der Zone-Experte, dabei sein zu dürfen. Und da hat das auch gesagt, dass man sich als Trainer zwei Möglichkeiten hat. Entweder du passt deinen Spielstil und deine Formation an der Mannschaft, die du hast, oder du drückst halt deine Spielidee unabhängig von den Spielern durch. Ja. Und da hat er sich, also wie du so sagst, wirkt es bei euch so, als wenn er unbedingt an seiner Spielidee durchhalten will.
Ja, also jetzt ein bisschen schon immer mal wieder ein bisschen variiert. Es war zum Beispiel ganz zu Saisonbeginn das Mantra war, von hinten aufbauen, keine langen Bälle, nichts, es wird nicht hoch und weit gespielt, wir spielen einfach so, jeder kriegt das von mir an die Hand, wie es zu lösen ist. Und dann, das war gegen Paderborn das Spiel, das hat 4-0 verloren daheim. Du hast gesehen, die Mannschaft, die Abwehr verunsichert. Paderborn stand drei Mann im Strafraum quasi schon und haben dort gepresst und die Mannschaft konnte sich daraus nicht lösen. Und sind so zu Fehlern gezwungen worden. Und dann hat er es langsam eingesehen, dass er der Mannschaft dann auch mal gesagt hat, okay, komm, hauen raus hinten, wenn halt wirklich Gefahr am Mann ist. Aber es hat wirklich eine 4-0-Heimniederlage gebraucht, damit
er weitergekommen ist. Ja. Ja, wir sind jetzt in der Zeit auch schon relativ weit, deswegen müssen wir es mal zu Ende bringen. Willst du noch irgendwas Dringendes sagen, loswerden, erwähnen?
Ich grüße alle, die mich kennen und mögen. Nein. Ich wünsche uns natürlich ein schönes Spiel am Samstag und kein böses Blut auf dem Platz.
Okay, wunderbar, Daniel. Ich sag dir schon mal danke. Wir hören uns ja nach dem Spiel nochmal. Und auch allen Hörern und Hörerinnen, danke für euer Interesse und habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.